Gute Gesprächskultur trägt zur Verständigung bei. Das ist das Motto meiner Arbeit. Sie soll zu Lösungen beitragen und einfach auch inspirieren. Ich möchte einen Beitrag zur Inspiration leisten, nicht nur als Moderatorin im Auftrag von Behörden, NGOs, Verbänden oder Firmen, was meine hauptberufliche Tätigkeit ist, sondern auch hier auf diesem Kanal. Es ist mir ein Anliegen, spannende Menschen vorzustellen, die sich für eine gute Sache einsetzen, die daran glauben, dass sie etwas Positives beitragen können, sei es in der Bildung, im Sozialen, in der Gesundheit, in der Kultur, der Politik oder in einem anderen Bereich. Und ich staune, wie viele engagierte Menschen um mich herum sind. Habt ihr euch auch mal Gedanken darüber gemacht? Ja, ich glaube schon, was in eurem Umfeld alles geleistet wird, wie viel Engagement um euch herum ist oder auch von euch selber kommt. Das ist doch wunderbar. Diese Plattform soll euch und uns alle inspirieren, im Kleinen wie im Grossen etwas zu bewegen. Hört rein und teilt die Kurzgespräche auf Social Media, wenn sie euch gefallen. Ich würde mich freuen. Willkommen zu der 5. Folge vom Gesprächskultur-Podcast. Mein Name ist Karin Landolt und vis-à-vis von mir steht der Silvan Gisler. Er ist der ehemalige Creative Director am Schauspielhaus Zürich. Er ist Mitgründer, ehemaliger Kommunikationschef und heute Vorstandsmitglied von der politischen, europafreundlichen Bewegung Operation Libero. Die berühmtesten Aushängeschilder, die man von dort kennt, ist Flavia Kleiner und heute Co-Präsidentin Sonja Ameti. Wir haben aber den Silvan Gisler bei uns und der Silvan ist interessiert nicht nur an dem, was die Schweiz so macht, sondern eben auch an dem, was jenseits der Grenzen passiert. Er war zum Beispiel auch Blogverantwortlicher für «Voraus», dem Forum Außenpolitik, dem Schweizer Think Tank für Außenpolitik. Die Operation Libero feiert dieses Jahr 10 Jahre. Es ist eine überparteiliche neue Kraft in Erscheinung getreten, die viel Medienaufmerksamkeit errungen hat. Die Operation Libero hat Zukunftsthemen in Angriff genommen. Migration, Digitalisierung, Europa war im Visier und immer noch eine lustvoll erfrischende Gruppe von Leuten, die den grössten Erfolg, würde ich jetzt mal sagen, ganz am Anfang hatte, im Kampf gegen die Masseneinwanderungsinitiative und Ecopop-Initiative. Frech, lustvoll und frisch, so weit, so gut. Jetzt möchte ich aber Silvan Gisler meine obligate Einstiegsfrage fragen. Was müssen wir denn sonst über Silvan Gisler noch unbedingt wissen?
Ja, was muss man über mich wissen? Oder was darf man über mich wissen? Was darf ich erzählen? Ich glaube, für mich macht sehr viel von dem, wo ich bin oder wie ich mich fühle, auch nicht nur das, was ich irgendwie beruflich mache, was ich in einem bezahlten Job mache, aus, sondern viel auch, was ich nebenbei mache. Und da, wir haben vorher gerade im Studio, wo wir da miteinander reden, steht nebenan als Schlagzeug. Ich habe es gerade so angeschaut, weil ich es gesehen habe. Ich schlage sehr gerne auf Schlagzeug. Also ich bin Schlagzeuger sonst noch in einer Band. Auch einen sehr willkommenen Austausch. Ich bin gerne draußen. Wir haben vor einem Jahr mit Freunden und Freundinnen angefangen, Wein zu machen. Ich werde den bald zum ersten Mal degustieren und ich habe ein bisschen Angst davor, wie das wird. Und sonst, glaube ja, jemand, der sehr gerne verschiedene Sachen macht. Relativ neugierig, wie man sagen, durchs Leben geht. Und ich bin recht ein grosser Kindskopf.
Oh, das musst du aber noch erklären. Kindskopf, Silvan, was heisst das?
Manchmal überlegt man sich so, was ist eigentlich sein innerer Alter? Und da finde ich schon auch Sachen, die 4-Jährige lustig finden, selber auch sehr lustig.
Aha.
Also, oder auch irgendwie blöde Wortwitze, also die sogenannten, früher hat man gesagt, Dad-Jokes. Und wir drin sind, ich glaube schon, wenn es irgendwo etwas gibt, wo man eine Idee in den Sinn kommt, die so ein bisschen leicht schabernackig ist, dann hat man mich relativ schnell mit dabei.
Ja, das überrascht mich jetzt nicht. Du hast ja so einen Schalk in deinen Augen und das würde ja ganz gut passen zum Kindskopf sein. Und ich denke, das hilft auch, wenn es darum geht, freche, lustvolle Kommunikationskampagnen zu machen.
Ich glaube schon, ja.
Mhm. Ja, kommen wir doch zu der Bewegung Operation Libero, wo du ja eben als Kommunikationschef gewirkt hast, heute noch als Vorstandsmitglied einiges auch zu sagen hast. Die Bewegung, hat sie etwas bewegt? Weil ich frage das, die Angst vor der Einwanderung ist ja stärker denn je. Wie kann man denn da noch so vom Chancenland Schweiz reden statt Ballenberg? Das ist einer von diesen Begriffen, die Operation Libero prägt hat. Chancenland statt Ballenberg. Wie kann man trotzdem frech und frisch auftreten?
Ja, also wir haben gesagt, damals sind wir angetreten und haben gesagt, Chancenland statt Freilichtmuseum und haben damit Ballenberg gemeint, wo wir übrigens bald auch werden noch ein Fest machen zum 10-Jährigen. Wir haben gefunden, das ist ein schöner Ort, wo man findet, so, jetzt machen wir Chancenland im Freilichtmuseum statt Chancenland statt Freilichtmuseum. Was haben wir bewegt? Es ist zum einen die Antwort, ist, oder die Analyse ist ein bisschen kontrahistorisch, das ist schwierig. Ich würde immer für mich auch die Frage stellen, was wäre passiert, hätte man gewisse Sachen nicht gemacht. Und das kann man auch nicht beantworten. Und ich möchte auch da gar nicht irgendwie uns auf ein Podest oder auf einen Sockel stellen, die sagen, und sonst wäre irgendwie die Schweiz untergegangen oder so. Und trotzdem gibt es doch einige Abstimmungen, wo ich das Gefühl habe, haben wir einen Einfluss gehabt. Mhm. Wo wir haben können etwas bewegen im Sinne von, wir haben auch Sachen können abwehren oder was passiert, wenn es durchgekommen wäre.
Zum Beispiel?
Ja, also du hast ganz am Anfang die Massenwanderungsinitiative erwähnt. Dort haben wir einfach, wir haben uns wie nachher gegründet. Also wir sind wie so als Bewegungsmoment nachher mit einer gewissen Wut auch im Buch gestartet. Und ich würde sagen, die Durchsetzungsinitiative war so der Moment gewesen, wo sehr viele Menschen gedacht haben, das kommt jetzt sowieso durch. Es war ein Moment gewesen, wo irgendwie wie so die eine Partei in der Schweiz einfach die gesamte Politlandschaft dominiert hat, eine Initiative nach der anderen ist durchgekommen, hat Angst davor gehabt, hat das Gefühl gehabt, oh nein, komm, jetzt machen wir es das nächste wieder, wir müssen jetzt alles ja appeasen, wir müssen auch über ihre Stöcke springen.
Also du sprichst vor allem die Initiative von der SVP an, die diversen, die hier sehr erfolgreich waren, auch nach der Minaret-Initiative, die die SVP unterstützte.
Genau. Und nachher ist es weitergegangen. Also man kann nach der Durchsetzungsinitiative auch überlegen, was wäre passiert, wenn nur BILAG angenommen worden wäre. Was wäre passiert, wenn die Kündigungsinitiative auf Personenfreizügigkeit in den Kunden angenommen worden wäre. Ich glaube, sie haben sie Begrenzungsinitiative genannt. Wir haben sie Kündigungsinitiative genannt. Was wäre passiert, wenn die Initiative fremde Richter angenommen worden wäre? Das ist die sogenannte Selbstbestimmungsinitiative. Oder irgendwie das Waffenrecht, wo man hätte müssen Schengen können. Und das sind ganz viele Sachen, die einen relativ hohen Einfluss hatten, mit was sich die Schweiz müsste umschlagen müsste.
Und du hast das Gefühl, die Operation Libero hat das alles geschafft zu verhindern?
Alles? Nein, natürlich nicht.
Da kommt der Schalk.
Nein, natürlich nicht. Ich glaube, da habe ich auch am Anfang kurz versucht, dass in einem Teaser, natürlich wäre das alles, das ist schwierig zu sagen, was passiert wäre, wenn wir nicht auch aktiv gewesen wären. Es sind ja immer ganz viele verschiedene politische Players, AktivistInnen, Parteien, PolitikerInnen mit dabei. Und ich habe einfach das Gefühl, dass wir in dieser Phase durchaus eine wichtige Rolle gespielt haben. Nicht die einzige, aber wir haben durchaus eine wichtige Rolle gespielt, was das anbelangt. Und das Zweite, was so ein bisschen eher dann so ins aktive Gestalten hineingeht, das ist ja eigentlich eine von meinen Lieblingskampagnen, die oft auch ein bisschen untergeht. Und das ist die Ehe für alle. Das ist eigentlich unsere erste Kampagne, die wir gestartet haben, 2014. Supportend eigentlich zu einer politischen Initiative innerhalb des Parlaments. Und jetzt irgendwie so 10 Jahre später ist das ein Thema, wo man findet, so, ja, Ehe für alle ist schon längst durch, ist schon längst selbstverständlich. Aber damals war das nicht so gewesen. Und es war ein Anliegen gewesen, wo man in einer Long-Term-Campaigning-Logik mehrere Jahre immer wieder beackert haben, auch das mit sehr, sehr vielen anderen zusammen. Mhm. Und jetzt plötzlich ist es selbstverständlich.
Also wir haben das Gefühl, ihr habt eine Bewegung gebracht ins politische Denken bei jungen Menschen, dass Sachen, die vorher undenkbar waren, jetzt plötzlich politisch opportun und salonfähig sind. Ja. Dann haben wir quasi auch zur ganzen Woke-Debatte beigetragen.
Vielleicht haben wir das gemacht. Mhm. Also so. Also was in meinem Empfinden ist Freiheit und auch irgendwie liberale Errungenschaften wie Velofahren. Also statt dem Stil geht man um. Ich sehe, dass der Wandel und die Veränderungen vielen auch an Angst machen. Aber gerade wenn es um freie Lebensentwürfe geht und Gleichstellung von verschiedensten Lebensentwürfen, sind das für mich urliberale Anliegen. Und dass man da jetzt irgendwie mit Kampfbegriff wie Vogue, Anti-Vogue möchte gegensteuern, lenkt ein bisschen von den Themen ab, weil es geht schlussendlich um handfeste, konkrete Gleichstellung von bisher nicht gleichgestellten Menschen.
Mhm. Ja, du hast das Wording von den Liberas und den Liberos mitgeprägt. Wie kommt man denn auf so frische Ideen? Wir haben vorher davon geredet, du hast mal ein Referat gehabt, hast einen Ananas mit auf die Bühne genommen. Wo kommen die Ideen her, die du kreierst?
Manchmal kommen sie wirklich aus irgendwelchen Ecken von Hirn, wo ich nicht ganz sicher bin, wie das passiert. Also die Ananas, die wir kurz darüber geredet haben, das ist wirklich einfach so gewesen, es ist ein Referat. Ich habe das jetzt 2-3 Mal gemacht, es hat immer funktioniert. Ich habe so einen Vortrag gehalten, wo es darum geht, um politische Kommunikation und politisches Campaigning. Und die Ananas habe ich den Führer genommen und dann denke ich im ersten Moment alle, ja, was ist das genau, wieso hat jetzt der Dude da Ananas mit dabei? Und das ist eigentlich einzig und allein genau das. Ich habe ihre Aufmerksamkeit für den Moment, weil ich etwas anderes mache und etwas durchbrochen habe, was sonst in dem Sinn ganz klar ist vom Setting her. Mhm. Und das ist wie so eine sehr cheesy Art und Weise, von auch auf die Message zu kommen, von wie politisches Campaigning kann funktionieren und vielleicht auch eine Teilantwort auf deine Frage, von eben, wie man irgendwie Sachen kann anders machen kann. Jetzt aber so zu den Ideen. Viel passiert, glaube ich, einfach durch das, dass man, also bei mir jetzt einfach durch das, dass ich versuche, viele verschiedene Sachen zu machen. Also so einfach irgendwie, ob das jetzt irgendwie im Rappberg oder irgendwie mit Neffen spielen oder auf einem Spaziergang im Uetliberg mit Friends und Family oder irgendwie am Rave in einem Wald im Nirgendwo oder beim Schlagzeugspielen am Abend oder halt irgendwo sonst unterwegs sein, irgendwie ein gutes Gespräch haben mit Freunden, irgendwie mit Wein bis tief in die Nacht. Und ich glaube, in diesem Moment, also es geht fest auch um Interaktionen und Sachen, irgendwie neugierig durchs Leben zu gehen und dann dort irgendwie Sachen zu sehen. Und viele Sachen kommen eigentlich aus dem Moment raus.
Also du findest die Ideen im Alltag und vor allem im Dialog, im Gespräch mit anderen Menschen?
Ja, das Zweite insbesondere finde ich wichtig. Ich glaube, so die Vorstellung von denen und auch die Selbstvermarktung von Leuten, so die Genius Single Masterminds und so weiter, aber so die eine Idee und die ist dann revolutionär gewesen. Das ist so eine alte Erzählung, die auch ein bisschen vorbei ist. Und eher so, letzte ist ein bekannter Theaterregisseur gestorben, der René Polesch. Und er hat mal gesagt, denken kann ich nicht alleine. Mhm. Und ich finde das etwas Bezeichnendes, wo ich jetzt glaube auch würd unterschreiben.
Also bist du angewiesen auf die Interaktion mit anderen Menschen. Du bist in dem Fall nicht fürs Homeoffice, oder?
Doch, sehr fest. Aber auch, wie es andere Möglichkeiten dann gibt. Also ich glaube, so die Vorstellung, dass man im Homeoffice dann nur für sich allein im Erkel ist. Man kann auch Homeoffice machen, indem man zwischendurch schnell einen Kaffee trinken. Es ist einfach ein anderes Setting. Und also während Corona-Zeit ist es ein bisschen ausgeartet. Ich habe so meine Lieblingstools sind so Post-its und so selbsthaftende so Plakate. Und meine Wohnung, also irgendwann hätte man fast Intervention machen müssen, weil einfach überall sind die Post-its und die Plakate geklebt. Aber ich habe schon auch gemerkt, es fehlt dann schon auch, das auszutauschen und so. Aber ich finde, im Homeoffice kann man das auch machen, indem man halt gerade andere Menschen trifft, dass man es an einem anderen Ort macht, dass man zum Beispiel halt auch mal Homeoffice in den Bergen macht und aus dem raus Energien und Ideen zieht. Also eigentlich gerade im Gegenteil.
Okay, und wie sieht denn dein Alltag aus, wenn du jetzt im Schauspielhaus gewesen bist? Dann bist du manchmal einfach in den Wald raus oder ins Tram gestiegen? Oder wie muss man sich das vorstellen? Um eben so ein Setting zu ändern, um auf andere Gedanken zu kommen?
Mhm. Im Schauspielhaus ist es natürlich ein Ort, wo einfach grundsätzlich mal schon von Kreativität sprüht. Also das ist manchmal schon fast so, wie kennst du dich davon ab? Wenn du durch den Schiffbau durchgelaufen bist, dann hast du so Gewerke, du siehst eine Schreinerei, dort passieren Sachen, dort werden Bühnenbilder gebaut oder die Malerei, was gerade neue Vorhang machen sind. Und das sind so sehr haptische Sachen von Kreativität, die dort auch sind. Und wenn du nachher auch die Menschen siehst, wie sie sehr fest nachher mit dem dran sind, wie sie zu einem Pinsel etwas ganz Kleines malen oder so und mit was für einer Fokussiertheit, inspiriert das einem selber auch. So mal, ich glaube, es war Kay Tempest, eine Dichterin, eine Person, die gesagt hat, so, Creativity is an act of love. Mhm. Oder act of love is creativity. Da okay. kommt sicher welche Richtung. Und dort ist es fest darum gegangen, mit einer fokussierten Sinnlichkeit und Zugewandtheit an Sachen anzugehen. Und dass in dem Moment in der Kreativität entsteht. Und das glaube ich auch sehr fest. Mhm.
Also arbeiten mit Liebe. Vielleicht noch mal zu den Anfängen der Operation Libero. Du hast es vorher ein bisschen angesprochen, ihr habt Sachen spruchreif gemacht, die vorher vielleicht nicht denkbar gewesen sind. Habt ihr vielen jungen, unzufriedenen, jungen Menschen eine politische Heimat gegeben? Habt ihr die Heimat können, habt ihr das Versprechen können halten? Ich frage darum, weil Zanja Emeti ist ja auch Grünliberale. Ist Operation Libero einfach ein verlängerter Arm oder ein Hilfskonstrukt von den Grünliberalen geworden?
Absolut, sie zahlen uns auch einen monatlichen grossen Beitrag. Nein.
Scherz beiseite, musst du jetzt betonen. Jetzt
genau, wir sind ja da. Nein, nein, also ich glaube, es gibt wie so, ich habe letztens an einem Götti-Kind von mir so eine Box geschenkt, kennst du ja noch, wo Kinder versuchen, so Kubus, so verschiedene Formen nachher in so Löcher reinzutun. Mhm, ja. Die richtige Form ist das richtige Loch. Und das ist zum Teil zum Verzweifeln. Und ich glaube, wir sind einfach so eine Form, die nicht in eines von diesen Parteilöchern reinpasst. Und
immer noch?
Ich glaube schon, ja. Mhm. Ich glaube, ich bin überzeugt davon. Und das ist eigentlich schon von Anfang an die komplette Überforderung für die Politlandschaft. Mhm. Für Journalistinnen, für Politikerinnen.
Man will euch schubladisieren und das klingt wie nicht.
Und das klingt wie nicht. Und es ist halt je nachdem, wo das man drückt, denkt man, ah, die sind doch die, ja, genau das GLP-Löchli da, das sind die da. Oder das sind in die Schublade oder in die Form rein. Und das ist eigentlich, seit wir uns gegründet haben, ist das immer eine Diskussion gewesen. So von Tarnkappenbombe von der Simonetta Sommaruga sind wir mal genannt worden. Vielleicht von der Weltwoche, oder ich weiß auch nicht genau. Und zum anderen sind wir vielleicht von der WOTS auch nicht mehr sicher geheissen. Wir sind irgendwie Ökonomie Swiss Stosstruppe. Und immer, je nachdem, bei welchem Thema das wir gerade dran sind, hat man versucht, uns in die eine oder die andere Richtung zu tun. Und ich verstehe es natürlich, wenn die Co-Präsidentin auch GLP-Mitglied ist, dass das etwas ist, wo man schnell auch mal vielleicht das Gefühl hat. Ich glaube aber, dass es auch immer noch damit zu tun hat, dass man in diesen Kategorien denkt, wo man wie schwer im Kopf daraus rauskommt, wenn es plötzlich eine andere Form gibt, die nicht in das Böckchen passt, in genau die gleiche
Richtung. Aber der Mensch tendiert doch dazu, er will doch schubladisieren, um einordnen, um zu wissen, wo stehen die, was haben die für Botschaften, kann ich mich nach denen orientieren oder nicht? Wie könnt ihr dann trotzdem Bestand haben?
Ja, also noch ein weiterer kurzer Gedanke, aber das ist mehr so, bevor ich hier bin, kurz geschaut, was sind so unsere Vorstandsmitglieder in welchen Parteien, und das sind, ich kann es nicht sagen, alles genau durchgelegt. Wir haben jetzt zwei FDP, jemand von der SP, jemand von den Grünen, jemand von der GLP und irgendwie sechs Parteilose.
Also wir sind einfach ein überparteiliches Gremium?
Genau, wir sind ein überparteiliches Gremium.
Das ist aber noch nicht sehr sexy, oder? Jetzt kommen wir mit dem Spruch «Chancenland Schweiz statt Ballenberg». Was macht ihr besser als die anderen Parteien?
Ich glaube nicht, dass wir per se etwas besser machen, sondern einfach anders, weil wir nicht eine Partei sind. Und das ist deine Frage von, können wir irgendwo eine politische Heimat bieten, möchten wir nicht dann genau die eine Schublade haben? Und vielleicht sind wir halt einfach auch das, was man aus verschiedenen Schubladen rausnimmt, oder das, was vielleicht auch gar nicht auf einer Schublade drin ist, sondern auf dem Tisch steht. Und das sind, dass man sich kann für Sachen gemeinsam engagieren, auch wenn man in anderen sachpolitischen Fragen vielleicht irgendwie in einem anderen politischen Spektrum ist, aber so ein Grundverständnis von Chancengleichheit, von einer Offenheit hat, von einem auch vielleicht Zukunftsgedanken, dass man etwas möchte verändern zum Besseren, und in dem Sinne so ein liberales Grundverständnis. Und das kann man in verschiedensten Parteien haben, und dann finden wir sich zu den Themen zusammen, die uns wichtig sind. Und das sind freie Lebensentwürfe, das ist das Bürgerinnenrecht, das ist die Europapolitik, das sind weitere Themen wie die Digitalisierung. Aber das sind jetzt gerade momentan die Sachen, die uns gerade jetzt gerade stark umtreiben. Mhm. Und ich glaube, das ist eine Art ein Hack, weil, ja, ich weiß nicht, ich bin noch nie in einer Partei gewesen und möchte auch keine. Aber bei Libero bin ich mit Unterbrüchen schon 10 Jahre dabei.
Okay. Und jetzt eben, so sagst du es, 10 Jahre dabei. Den Newcomer-Bonus, den haben wir nicht mehr. Das ist logisch. Irgendwann verliert man den. Oder? Das freche Frische will man aber vielleicht trotzdem behalten. Wie schaffst du es jetzt du als Kommunikationssachverständige? Wie kann man die Frischheit und das, eben das Besondere, das euch ausmacht, trotzdem erhalten, damit ihr eben nicht in dem Kanon von anderen politischen Programmen untergeht?
Mhm. Es sind verschiedene Teile, die dazu beitragen können, aber es ist nicht einfach, das muss man auch sagen. Also ich glaube,
also welche Idee so hast du zum Beispiel jetzt für 10 Jahre Operation Libero?
Für 10 Jahre Operation Libero, eben, wir gehen in Ballenberg, haben wir gefunden. Das ist einfach so aus einem Blödsinn entstanden. Sonst so 10 Jahre, wir werden im Sommer werden wir eine grosse Aktion voraussichtlich auf dem Bundesplatz machen. Das würde ich jetzt aber noch nicht verraten.
Ah, schade.
Und es sind wirklich verschiedene Sachen. Vielleicht versuche ich es gerade auf die Reihe zu bringen, dass es zum einen sicher auch so ein bisschen das eine Art Badass-Attitude-Training. Das wäre so das eine.
Wie heisst das?
So ein Badass-Attitüde-Training.
Okay,
wo man, glaub, genau. Ich glaube, man wird mit der Zeit, also wenn man es auch Operation Libero als politisches Start-up irgendwie kann betrachten, oder man ist erfolgreich, irgendwie andere finden einem lässig, wie viel wird reinprojiziert. Man wird aber auch tatsächlich irgendwo wichtiger, im Sinne, man hat auch mehr zu verlieren. Es gibt plötzlich einen Ruf, viel mehr Leute finden noch viel mehr, was man sollte machen und was nicht. Und in dem Innen, man ist schon davor den Leuten auf die Füße gestanden. Aber jetzt sind die eigenen Füße ein bisschen grösser und es tut vielleicht ein bisschen mehr weh. Und in dem Innen trotzdem immer noch den Mut haben, das immer noch zu machen, das braucht, glaube ich, so eine Badass-Attitüde-Training.
Okay, so. Und da kann man sich anmelden? Oder wie, was
da gibt es da?
Einen Wettkampf?
Morgen haben wir einen Workshop dazu. Nein, ich glaube, das ist einfach etwas, wo man sich immer wieder kann vergewissern kann. Wenn man irgendwo, wir diskutieren so viele Sachen immer sehr, sehr lange und ich frage, gehen wir jetzt aus dem richtigen Gefühl, aus dem richtigen Reflex raus in einen Mittelweg? Oder ist sozusagen, verlassen wir jetzt gerade die Schiene vom Mut zum falschen Moment? Aber umgekehrt auch, müssen wir jetzt umzuverrecken, das und das jetzt gerade sozusagen einfach auf die Spitze treiben oder werden andere Wege besser? Mhm. Und das ist das eine.
Und das überlegt ihr euch dauernd?
Ja.
Intern?
Ja.
Du bringst mich jetzt gerade auf so eine Fußnote, wo ich eigentlich nicht sicher war, wie ich es thematisieren soll, aber ich mache es jetzt mal. Ich frage dich als Kommunikationsfachmann, Sanja Ameti, sie ist ja Co-Präsidentin. Neben ihr, die fast ein bisschen verblasst, der Stefan Manser-Egli, also in der Öffentlichkeit verblasst. Sie geht manchmal ein bisschen weit. Sie hat gerne provokative Aussagen. Wir erinnern uns vor etwa 1,5 Jahren, wo sie gesagt hat, gegenüber einem Politiker, den ich jetzt den Namen nicht nenne, dass sie ihn nun mal nicht kann schön trinken. Das hat sie zwar offenbar politisch gemeint und nicht jetzt auf der ästhetischen Ebene, aber man hat sich ja dann sicher überlegt, wenn das der Stefan Manser gesagt hat gegenüber einer Politikerin, dann wäre wahrscheinlich Feuer im Dach gewesen, schrammt hart am Sexismus vorbei und da damit auch ritzt ein bisschen die Glaubwürdigkeit von der Bewegung. Habt ihr euch da auch viel Gedanken gemacht? Oder ist das Teil des Badass-Attitude-Trainings?
Ich würde sagen, das ist einfach Teil davon, dass wir irgendwie auch einfach, teilweise einfach Sachen geradeaus sagen. Und Sanja ist eine wahnsinnig beeindruckende Persönlichkeit und ich habe sie als Mensch auch sehr gerne. Und hat irgendwie auch die politische Seele und das menschliche Herz irgendwie am richtigen Fleck. Und dort, ich glaube, das ist genauso bei einer Partei, würde man vielleicht so eine Aussage teilweise weniger machen. Und ich muss dich auch noch korrigieren.
Aha.
Weil das ist auch vielleicht ein Teil, natürlich, der ist auch, wir müssen damit teilen, es ist ein Teil von der Mediendynamik. Da ist es auch wie falsch zitiert eigentlich. Weil es ist gesagt, ich kann euch beide politisch betrachtet nicht schön trinken. Und das ist das ganz gesamte Zitat gewesen, wo dann vereinfacht, also zusammengefasst worden ist, kann euch nicht schön trinken, weil das natürlich die bessere Schlagzeile ist. Aber mit dem müssen wir auch leben, wenn man sich auf dem Grad bewegt.
Weiss man als Kommunikationsmensch, oder?
Genau.
Wahrscheinlich, dass einem da das Zeug gerne aus dem Kontext gezogen wird.
Ja, genau. Ich glaube, mit dem muss
man auch leben. Hat euch das jetzt genützt oder geschadet? Oder wie würdest du es nachträglich einordnen?
Ich glaube, schwierig zu sagen. Ich hätte gesagt, wenn es irgendwie so um vielleicht irgendwie Hinterkulissen, irgendwie so eher so ein bisschen den Mittelweg gehen, Stakeholder in ein Gespräch oder so, vielleicht nicht so und gleichzeitig gegen aussen von Leuten, die genau Operation Libre auch lässig finden, weil wir halt auch uns an den Grenzen bewegen. Vielleicht schon, ich glaube, aber das ist gar nicht so ein, man kann ja das im Nachgang immer als sehr, wir haben genau das und das wollen machen, das ist einfach passiert. Mhm. Und aber im Nachgang hätte ich schon gesagt, würde es ein eher klassischer, ja, für ein Schlusszeichen, Komm-Weg geben, wo man findet so, nein, das ist ganz falsch verstanden worden, wir haben das gar nicht wollen sagen, wir entschuldigen uns, wenn wir da irgendwelche Gefühle verletzt
haben. Aber das ist nicht eure Attitüde.
Das ist nicht unsere Attitüde in dem Moment gewesen.
Jetzt sind wir wieder bei der Attitüde. Genau. Und Schöntrinken ist inzwischen ja fast ein entstehender Begriff geworden, kann man auch sagen,
oder? Wir haben es uns dann angeeignet, so ein bisschen. Und das ist vielleicht auch das Gefühl, was man in dem Moment hätte können machen. Und, aber ich glaube, also, ich kann alle verstehen, die das irgendwie einfach gefunden haben, das geht jetzt zu weit. Und gleichzeitig ist das vielleicht auch, ja, ich glaube, wenn man auch sich gewisse Freiheit rausnimmt und teilweise versucht, mutig zu sein, dass man auch mal ein bisschen zu weit geht. Und dann tun wir das aber auch reflektieren.
Und Hand aufs Herz, andere Parteien sind schon deftig weitergegangen. Das muss man vielleicht an dieser Stelle auch noch sagen. Ja. Du hast mit Operation Libero mit etwas in Bewegung gebracht. Was bewegt denn dich, Silvan Gisler? Welchen Wert passiert deine Weltanschauung?
Was mich bewegt, hat mich sehr fest dazu bewegt, sowohl Operation Libero mitzugründen, wie auch später im Schauspielhaus zu arbeiten und jetzt auch wieder neue Wege einzugehen. Es gibt, glaube ich, zwei verschiedene Ebenen. Das eine ist so die, sagen wir, die persönliche Ebene. Was meine Wertehaltungen sind, ist zum einen nett sein zu Menschen, mir irgendwie recht wichtig ist. Natürlich würde jetzt niemand da sagen, ihm ist wichtig, nicht nett sitzen zu Menschen. Aber ich glaube, so mit einer gewissen Offenheit irgendwie und Neugier gegenüber einem anderen Menschen durchs Leben zu gehen, dann aware zu sein. Also so ein bisschen wie mit einer Empfindsamkeit für Ungerechtigkeiten. Das ist mir wichtig. Und auch sich bewusst sein, dass man in dem innen vielleicht auch gewisse Sachen nicht sieht, aufgrund von seiner eigenen Biografie. Mhm.
Und also Awareness im Sinn von auch Sensibilität entwickeln für Sachen, die einem selber nicht betrifft.
Genau, ja. Und das sind, glaube ich, so auf einer persönlichen Ebene Sachen, die mir wichtig sind. Mhm. Und auf einer politischen Ebene münzt sich das natürlich vielleicht um und sind vielleicht die zwei Seiten von der gleichen Medaille. Dort sind es nachher wirklich Wert von einer Gleichstellung oder Chancengleichheit. Es geht mir um gleiche Rechte für alle Menschen. Es ist für mich eine sehr liberale Wertehaltung. Das Stichwort Bürgerinnenrecht ist für mich so etwas, wo wir so, ich hoffe, wir werden irgendwann dort an einem Punkt sein, wie bei der Ehe für alle, wo man denkt, das ist jetzt selbstverständlich.
Was wir aktuell gerade haben, das dritte Geschlecht einführen?
Absolut.
Voll dabei.
100% dabei. Mhm. Und ich glaube auch, dass wir dort an einem Punkt irgendwann genau die Ehe für alle Moment werden haben. Und ich bin immer noch recht warm im Herz von dem Wochenende. Jetzt vom Eurovision Song Contest.
Wo der Nemo gewonnen hat und dann das gerade als politisches, für eine politische Botschaft benutzt hat. Noch eine kleine Info über dich, die man in den Biografien von Operation Libero liest, zitiere. Er nervt manchmal, also der Silvan Gisler nervt manchmal, aber meistens ist er nett, was du gesagt hast. Außer wenn Rechtspopulisten mal wieder an liberalen Errungenschaften rütteln, dann stampft er mit den Füßen und schaltet in den Duracell-Modus. Darf ich da denken an Christoph Blocher oder sind es mittlerweile andere Figuren wie seine Tochter, Frau Martullo oder ein Roger Köppel? Oder an wer muss man da denken bei den Rechtspopulisten?
Die können wir gerade alle zusammen als rechtspopulistische Boys- und Girls-Group von den 90er bis heute zusammen. Nein, sind von den Figuren her, ich empfinde nicht starke Hässigkeit gegenüber einzelnen Personen. Ich spüre Hässigkeit, wenn sie damit durchkommen und wenn das nachher noch aufgegriffen wird, wenn die Framings übernommen werden, wenn irgendwo der Begriff, der mit Reh anfängt,
okay,
übernommen wird nachher von PolitikerInnen, die die von sich wiederum postuliert, dass sie nicht am rechten Rand stehen, dann macht mich das unglaublich hässig. Und,
also mit Reh meinst du den Begriff, dass Leute, die hier im Land sind, wieder zurück in ihre Heimat gehen sollen? Und genau. Der Begriff hat viel Popularität bekommen und wird so ein bisschen standardisiert schon fast benutzt.
Genau, der wird, und die Mechanismen, dass so ein Begriff, der aus der rechtsextremen Szene kommt, der einen deutlichen rechtsextremen Einschlag hat, nachher wieder übernommen wird und nachher wieder übernommen und er wird abgeschwächt und dass man da damit davor kommt. Und auch, aber auch die Dynamiken, die das macht, wo man plötzlich das Gefühl hat, aber wo dann plötzlich auch in ein bürgerliches Lager rein, das wird passiert. In dem Moment schalte ich in den Parzellmodus.
Eigentlich der Mechanismus, der Prozess.
Ja, weil ein paar Leute, die das gut finden, das gibt es immer. Mhm. Da verschwende ich keine Energie in meinem Hass, politischen Hass. Mhm. Sondern ich stecke meine Energie dann rein, im Sinne von einer Abwehr, wenn ich das Gefühl habe, es überschreitet die Grenze. Mhm. Und dann könnte es gefährlich werden. Mhm. Und ich habe letztens gerade bei sonst, und das ist vielleicht auch so zwischen Durazell und nett und hässig, bei der Lisa Christ, Slam-Poetin, steht beim Insta-Kanal Stay Soft and Angry. Und das hat mich irgendwie gerade berührt oder gepackt, einfach kurz den Spruch, wie so beides verbindet. Mhm. So wie so ein bisschen die Achtsamkeit und auch nicht sein zu Menschen, aber doch auch aware und auch politisch dafür hässig sein, wenn man Sachen ungerecht findet.
Okay. Jetzt, Silvan Gisler, du hast aufgehört als Creative Director beim Schauspielhaus. Auf LinkedIn steht bei dir Next Stop TBD, also To Be Defined. Also du lässt uns noch ein bisschen im Unklaren, im Ungewissen. Bist du selber noch unklar, wie es weitergeht in Zukunft mit dir? Oder hast du schon Ideen und Projekte?
Ich bin auch unklar und habe das gerade sehr gern und lasse mir auch entsprechend ein bisschen Zeit noch.
Aber möchtest du wieder etwas machen, das andere inspiriert, etwas in Bewegung bringen? Ist das das Ziel oder willst du mal ganz etwas anderes?
Schon in Bewegung bringen, fix. Mhm. Ich glaube, dass es einfach auf verschiedenen Ebenen passieren kann. Und es gibt so die eine Karriereverständnis, wo so in einer Leiterverständnis ist. Und ich glaube, das ist bei mir jetzt eher nicht so. Ich gehe gerne auch in verschiedene Bereiche und schaue, wie kann man mit den Menschen zusammen kreativ sein und etwas in Bewegung setzen. Und habe jetzt das irgendwie im Politischen gehabt, also im Kulturellen gehabt. Und was mich durchaus auch jetzt gerade interessiert, ist der ganze Bereich Werbung, der nochmal irgendwie ein anderes Setting hat, wo aber auch sehr viel Bewegungskraft inhärent ist. Auch wenn man immer nur so viel denkt, ja, Werbung, Privatwirtschaft, Shampoo verkaufen. Aber ich glaube, es hat noch viel mehr dahinter und irgendwie reizt mich das auch.
Werbung ganz anders nach Gisler-Art. Sind wir gespannt. Und was ich meine Gäste auch immer frage, es gibt ja Menschen, die dich inspiriert haben oder dich vielleicht tagtäglich inspirieren. Ich frage dann immer, welche Person sollte da dem Mikrofon auch einmal zu Wort kommen? Wer würdest du empfehlen?
Das können wir natürlich ganz viel.
Ja, jetzt musst du dich beschränken. Aber du kannst natürlich noch schriftlich.
Nicht 10 alle sagen. Nein, ich sage trotzdem 5.
Ja.
Und zwar, also so, und das Gespräch in Winterthur, das kommt mir jetzt als erstes, ist mir irgendwie Sandra Biberstein in den Sinn gekommen, die irgendwie ein Google-Magazin aufgebaut hat. Wo
Journalistin
ist und sehr viel auch für Winterthur gemacht hat, in der Kulturszene, und sich aber nie in den Vordergrund geguckt hat. Und wir haben viel auch zusammen geschafft, sie ist auch während der Zeit sehr, wo wir im Google oder einfach im gesamten Kulturbereich miteinander geschafft haben, eine wichtige Bezugsperson gewesen.
Also du hast ja beim Google geschafft als Redakteur und sie hat das Google maßgeblich mit aufgebaut.
Genau, ja. Ja. Dann ist mir aber auch in den Sinn gekommen, zum Beispiel Juvicki Dio. Sie ist Beauftragte für Diversität am Schauspielhaus Zürich. Sehr wichtige Stelle und wir haben jetzt im letzten Jahr sehr viel zusammen geschafft, auch viele turbulente Zeiten miteinander dürfen, müssen durchstehen. Man auch eine Person, die mich sehr inspiriert, oder ein David Scherer, einer der inspirierendsten Werber vom Land, wo wir zusammen bei Operation Libor auch dürfen tätig sein. Es gibt ein paar Namen, und jetzt aber von dem, ich habe vorher kurz von dem Wochenende erzählt und eben vom Eurovision Song Contest. Am liebsten würde ich die ganze Family von Nemo eingeladen oder da.
Eine sehr kreative Familie, nicht nur der Nemo allein.
Genau. Und es ist wie so, ich weiß nicht, ob du das kennst, so einen Moment, wo man plötzlich so eine Art, wie so einen Crush hat. Mhm. Wie so, ich habe es wie gesehen und ich habe gefunden, so, ja, also es ist wie so, Nemo als Person und Persönlichkeit und Musikerin. Also Nemos jüngere Schwester Ella Mettler, die wahnsinnig gute Fotografin und Art Directorin ist. Und Nadia Stetzler, die Republik
Mutter.
Mit aufgebaut hat, Mutter. Und der Markus Mettler, den ich jetzt nicht persönlich kenne, aber wo Brainstore auch mit der Nadia Stetzler zusammen aufgebaut hat. Und es ist wie so, und alles immer im Bereich von Sachen anders machen und gesellschaftlich irgendetwas in ihren Impact drin haben. Und sie inspiriert mich gerade einfach so als Gesamt. Irgendwie gerade wahnsinnig, auch wenn man dann so Bilder sieht, wie irgendwie Ella, also Nemo und die Schwester irgendwie dort sind und sich umarmen. Und es ist wie so, jetzt gerade so, das Bild ist immer noch sehr präsent in meinem Kopf.
Ein Crush, ja.
Ein kleiner Crush von dem Bild. Darum hätte ich am liebsten, glaube Ella.
Ich schlage vor, wir warten einmal noch mit der Familie vom Nemo, mit der Familie Mittler. Ich glaube, die sind im Moment sehr gefragt.
Absolut.
aber ich denke darüber nach. Du hast gesehen, ich habe fleissig mitgeschrieben und die eine oder andere Person werden wir da vielleicht kennenlernen auf dem Kanal. Danke vielmals, Silvan Gisler. Ich hoffe, du hast unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ein bisschen inspirieren können, für ihre Werte und Visionen einzustehen. Der Kanal soll ja Menschen vorstellen, die etwas bewegen, denen die Welt nicht einfach egal ist, die sich für die Gesellschaft einsetzen, für die Umwelt, für ihr Umfeld, was auch immer. Und den Zuhörerinnen und Zuhörern möchte ich ganz herzlich danken fürs Zuhören, danke fürs Teilen und wir hören uns demnächst wieder auf dem Kanal.
Danke vielmals.